Guten Morgen. Freut mich, dass ihr alle so fidel aussieht. Ja, Sie wollten haben, ich muss noch weiterreden. Ich wehre mich schon, aber da habe ich gedacht, worüber soll ich denn reden? Und dann dachte ich, wir haben ja das Thema Glaubensgerechtigkeit in dieser, können wir nennen es mal, eine Serie. Und es gibt so viele Missverständnisse rund um dieses Thema Glaubensgerechtigkeit. Der Mensch möchte immer einen kleinen Beitrag liefern. Ich muss ja etwas auch tun. Und heißt Glaubensgerechtigkeit, dass wir eben nichts tun müssen? Nein, genau das Gegenteil ist wahr. Glaubensgerechtigkeit heißt, dass ich das tue, wozu ich selber gar nicht imstande bin. Das ist Glaubensgerechtigkeit. Es kommt also von außen. Und es ist immer der sichere Weg zu sagen, er muss mehr werden, ich muss geringer werden. Und wenn mein ganzer Gehorsam sein Gehorsam ist, wie weit übertrifft der dann meinen Gehorsam? So weit, wie Gott höher ist wie ich. Und das ist doch der beste und der allerbeste Weg, den ich wählen kann. Aber ich will immer noch ein bisschen Senf dazugeben. Und wir müssen eben lernen, dass wir diesen Senf aufgeben müssen. Der ist nicht gesund. Schmeiß ihn raus. Glaubensgerechtigkeit ist ein Geschenk. Jetzt, warum ist der Mensch, wie er ist? Was ist das Problem mit dem Menschen? Das Problem mit dem Menschen ist, dass er eine gefallene Natur hat. Er hat eine Neigung geerbt zum Ungehorsam und zur Selbstsucht. Das ist die Neigung, die in uns ist. Sie ist genau das Gegenteil von dem, was in Gott ist. Und darum ist es so schwer, umzudenken und Dinge zu verstehen aus Gottes Sicht. Und darum sagt Satan ja auch, dass die Engel eigentlich Sklaven sind. Aber die Engel sind frei, die Engel sind keine Sklaven. Denn wenn wir den Charakter Gottes verstehen, dann ist es Satans Weg, der zu den Sklaven führt. Denn Gott ist hundertprozentig selbstlos. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, alles muss geben, um zu empfangen. Die Blume muss ihren Staubmehl geben, die Blume muss ihren Nektar geben, damit die Insekten und die Vögel leben können davon. Und die Vögel und die Insekten machen es wieder möglich für die nächste Generation der Blumen, um zu entstehen. Wenn ich einatme, dann habe ich Sauerstoff nötig. Ich muss den Sauerstoff einatmen. Und dann atme ich den Kohlendioxid aus. Und die Pflanze sagt Danke und nimmt sich den Kohlendioxid und wächst dadurch und gibt mir wieder Sauerstoff. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Jetzt, wenn ich voll Selbstsucht wäre, könnte ich ja sagen, nö. Behalte meinen Kohlendioxid für mich selber. Gib ihn nicht mehr her. Pflanze hat kein Recht auf meinen Kohlendioxid, den halte ich selber. Dann bin ich in kürzester Zeit was? Sehr tot, ja. Also ich bin nicht entworfen, um selbstsüchtig das für mich zu behalten, was andere nötig haben. Und wenn ich es hergebe, was gibt die Pflanze mir? Sauerstoff. Und wenn sie ihn mir nicht gibt, wenn die Pflanze sagt, du bist selbstsüchtig, ich auch, gib dir keinen Sauerstoff mehr, was passiert dann mit mir? Dann sterbe ich. Und die Pflanze? Die auch. Weil die hat den Kohlendioxid nötig und ich muss ihn umsetzen in Sauerstoff, sonst lebt sie auch nicht. Dann krepiert alles. Darum seufzt dieser Henry, nicht seufzt, seufzt. Diese ganze Erde und diese ganze Welt seit dem Sündenfall. Denn wir haben ein ganz neues System auf diesem Planeten, der heißt Survival of the Fittest. Ist das nicht richtig? Das ganze System ist darauf aufgebaut. In der Wirtschaft, bei der Arbeit. Ich muss herankommen, vorankommen. Und wenn da mir jemand im Weg ist, dann muss er entweder aus dem Weg oder ich steige über ihn hinweg. Denn ich muss für mich selber sorgen, denn da ist kein anderer, der für mich sorgt. Und ich muss einfach dieses Ziel erreichen. Und was im Weg ist, muss weg. Und wenn du mich bedrohst und wenn du mich aufhältst, dann haue ich dir eine runter. Und wenn das nicht genügt, dann bringe ich dich um, damit ich überlebe. Das ist das System, das wir in der Welt haben. Wir sehen es sogar in den Tieren, wie wir heute Nachmittag sehen werden, hineingeschrieben, dieses gefallene Wesen. Aber die Bibel sagt, es war nicht immer so. Es war nicht immer so. Der Löwe hat Gras gefressen. So sagt die Bibel. Denn die Bibel sagt, alles, was lebt und bebt, hat sich von Pflanzen ernährt. Und die Bibel sagt, in der neuen Welt wird der Löwe auch Gras fressen. Und dann hört dieses, ich muss dich töten, damit ich überleben kann, hört dann auf. Aber dieses Wesen ist in uns hineingeschrieben und um es aufzugeben, ist schwer. Das ist ein schöner Satz im Geist der Weissagung. Im Englischen sagt er, the sheer effort it takes to come back is the greatest evidence of how far we have fallen. Also die Bemühung, die notwendig ist, um wieder diesen höheren Stand zu erreichen, ist so enorm und beweist uns, wie weit wir gefallen sind. Wir sind so weit gefallen. Von dieser Selbstlosigkeit macht die Welt heute Schwachheit. Ist es nicht so? Wenn jemand demütig und süß und freundlich und gegenüberkommend ist und so weiter, ist er eben ein schwacher Kerl, ein Wurm. Als ich zuerst Adventist wurde, habe ich mir einige Adventisten angeguckt. Ich sage, ich bin ja hier in einer Gemeinde der Würmer. Die sind alle, entschuldige, dass ich dir im Weg gekommen bin. Kann ich noch einen Schritt zurückgehen? Geh bitte vorbei. Ich sage, wo kommen denn die her? Was ist denn los mit denen? Und heute, das sind gerade eben die man dann schätzt. Weil wenn es hart auf hart geht und die Probleme kommen, wer sind diejenigen, die dann da sind? Gerade die. Also Satan sagt, wenn du mir im Weg bist, ich putze dich weg. Und Jesus sagt, wenn du mir im Weg bist, dann sterbe ich für dich. Das ist ein irrsinniger Gedanke. Das ist genau das Gegenteil von wie die Welt funktioniert. Und wie soll man das Evangelium jetzt verstehen? Und was heißt es, um Gott ähnlich zu werden? Es heißt einfach, diesen Charakter, den Gott ursprünglich in jede Kreatur eingebaut hat, für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Aber weil es mir nicht natürlich kommt, muss es als Geschenk kommen. Und weil mein Wesen sich dagegen sträubt, muss ich Erlaubnis geben, dass er in mir wirken kann. Also diese Wohltätigkeit, die eingebaut ist in der Schöpfung, diese Wohltätigkeit muss irgendwie wieder erneuert werden in dem Menschen. Und dieser Willen, um das Gute zu tun, der muss wieder erneuert werden. Wie sagt Paulus das so schön? Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das kommt so natürlich. Das ist so herrlich, wenn das einfach nur rauskommt. Wenn jemand dich irritiert, um bissig und gemein zu sein, ist doch ganz natürlich. Und wenn er dann zusammenschrumpft unter deinen Worten, toll, dann hast du ja dein Ziel erreicht. Also wie schalte ich um? Wie schalte ich diesen Geist um? Und es begab sich, dass er an einem Ort betete, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wir können nicht erst mal beten. Wir wissen nicht erst mal, was um zu sagen, denn wir sind so verschieden im Geist von Gott, dass das, was wir sagen, so verzerrt ist, so wie der von Dämonen besessen ist, der zu Jesus hinrannte und sagt: Geh weg von mir! Was willst du mit mir? Was suchst du hier? Aber Jesus hat nicht gehört, was er gesagt hat. Jesus hat gehört, was das Herz eigentlich sagen wollte. Glücklicherweise. Da mag ich den Text: Der Heilige Geist, wie sagt man da, intercedes with groaning, durch Seufzen nimmt er unsere schwachen Gebete und macht sie, so, dass Gott sie akzeptieren kann. Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde dein Name, es komme dein Reich. Das ist schon der Anfang. Gott ist heilig. Gott ist nicht irgendwie jemand. Er ist nicht ein Kumpel, aber er ist ein tiefer Freund. Geheiligt werde dein Name, es komme dein Reich. Dieses Reich hier ist schrecklich. Es gibt nur hier und da noch eine Andeutung von, wie es hätte sein können. Und dann frag Gott, was du nötig hast. Sag ihm: Ich habe echt Probleme. Ich habe echt Probleme. Gib mir mein tägliches Brot und vergib mir meine Sünden. Ich bin ein gefallenes Wesen. Und dann sagt es hier: Denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Also wir müssen versuchen, uns zu ändern, damit wir, wenn wir Vergebnis haben wollen, auch bereit sind, andere zu vergeben. Und Herr, hilf mir, dass ich nicht ständig in diese Probleme hineinrenne, denn das ist meine Art. Und er sprach zu ihnen: Welcher unter euch hätte einen Freund und ginge zu ihm Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen und ich habe ihm nichts vorzusetzen. Also wer ist derjenige, der nichts hat, um vorzusetzen? Hier steht er. Ich habe nichts, ihm vorzusetzen. Und der Freund sagt: Mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen, meine Kinder sind im Bett, hau ab. Und ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen, ich habe so ein bisschen geändert, also nicht denken, dass ich jetzt nicht biblisch war, es war so, wie es ungefähr hier steht. Weil er sein Freund ist, so wird er doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jetzt, das ist das Schöne von der Bibel. Die Bibel hat so, sie ist so voll. da ist so viel Wahrheit in der Bibel. Man überlegt sich, wieso sagt der liebe Gott das jetzt so? Wieso sagt das nicht anders? Wieso ist da ein böser Richter zum Beispiel, bei dem man klopfen muss und klopfen muss und klopfen muss und klopfen muss und endgültig sagt, wenn von dieser Olle nicht jetzt aufhört, dann habe ich aber die Nase voll. Was willst du? Und dann gibst du es ihr. Und dann kommt der Kontrast. Gott, wie viel mehr wird Gott? Und hier haben wir das Gleiche. Wir haben einen Freund, aber jeder hat eigentlich dieses Maß Selbstsucht. Ich bin jetzt im Bett, lass mich in Ruhe und hör auf mit deinem Quatsch, ich will nichts hören. Und was bist du jetzt schon wieder hier? Wieso hast du nicht gestern Brote eingekauft, du Dummkopf? So sind wir doch, sind wir nicht? Und hier haben wir ein Gleichnis, einen Vergleich, aber einen Vergleich gleichzeitig mit Kontrast. Das macht ihn so viel wuchtiger, diesen Vergleich. Denn wenn wir, wo wir gefallene Wesen sind, wo wir sind, wie wir sind, sogar etwas Gutes tun können, wie viel mehr wird Gott, der ein ungefallenes Wesen ist, uns nicht den Heiligen Geist schenken, wenn wir danach fragen? Also das ist erstmal in der Bibel ganz eindeutig. Überall ist dieser Kontrast eingebaut. Wir, sündig, gefallen, und wir haben sogar ab und zu diese Neigung, um etwas Gutes für den Nächsten zu tun. Aus den verkehrten Motiven vielleicht sogar. Man kann ja sehr wohlwollend sein und viel Geld geben für die Armen und Kinderhäuser bauen und alles Mögliche. Und die Menschen sagen, oh, das ist aber ein guter Mensch. Aber selbst in dem Besten von uns ist da ein Stückchen, das sagt, jetzt sehen Sie mich für toll an. Ist es nicht so? Denn wir können nichts, absolut nichts tun, was nicht absolut im Charakter, das im Charakter Gottes ist. Denn wir sind gefallene Wesen. Und ich sage euch, bittet, so wird es euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so werdet euch aufgetan werden. Was fällt euch hier auf? Dieser Kreis, der in die ganze Schöpfung eingebaut ist. So wie wir geredet haben, über die Blume, über die Biene, über den Sauerstoff, über den Kohlendioxid. Gib, und so wird es dir gegeben werden. Das ist der Kreislauf. Und so haben wir ihn hier auch. Bittet, so wird es euch gegeben werden. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird es euch aufgetan werden. Gut, also was haben wir nötig in diesem Bezug zu Gott? Und was muss Gott uns beibringen? Und wie soll das funktionieren? Und wie steht das in Verbindung zur Rechtfertigung und zur Heiligung und so weiter? Matthäus 10, Vers 42. Und wer einer dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wasser tränkt, weil er ein Jünger heißt, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Ständig haben wir diesen Austausch. Gebe, empfange. Gut, jetzt lesen wir hier in Römer 8, 32, welcher sogar seinen eigenen Sohnes nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist doch ein schöner Vers. Was sagt das vom Charakter Gottes? Absolute, hundertprozentige Selbstlosigkeit. Er hat nicht erst seinen Sohn verschont. Er hat ihn geschenkt. Wenn er sogar das gibt, wird er uns nicht alles schenken, was wir fragen? Wieso sehen wir es nicht? Wieso ist da so viel Leid in der Welt? Wieso ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist? Wir leben auf einem gefallenen Planeten. Wenn das Leid nicht hier wäre, dann hätte der liebe Gott das Leid schon beenden müssen. Und dann wären wir alle im Himmel. Wir sind aber nicht im Himmel. Wir sind hier auf Erden. Und wenn wir hier auf Erden sind und wir sehen das Leid und wir sehen alle diese Dinge, die um uns sind, dann ist es eben, weil wir nicht im Himmel sind. Und warum sind wir noch nicht im Himmel? Warum sind wir nicht da? Weil er euch liebt. Und da ist vielleicht einer unter euch, der noch sagt, Herr, ich möchte diesen Weg gehen. Und deswegen leidet die ganze Welt, damit diese Person noch die Gelegenheit bekommt, um das ewige Leben zu haben. Also ist es Gottes Schuld oder ist es Gottes Gnade, dass wir noch so viel Leiden auf dieser Welt haben? Es kommt darauf an, wie man es sich betrachtet. 1. Korinther 2, 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft. Und dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Immer dieser Kontrast. Und es ist dieser Kontrast, der uns zum Wahnsinn treiben kann. Weil das, was ich sehe, ist nicht das, was ich mir idealistisch vorstelle. Wenn Gott doch in Kontrolle ist, wieso sieht es so aus? Wieso sieht es nicht aus, wie es aussehen könnte? Wenn ich Gott wäre, es würde ganz anders aussehen. Dann wären alle artig, denn die wären alle weggeputzt. Aber dann wären wir ja schon im Himmel. Wären wir nicht? Und was, wenn der Unartige mein Sohn ist und meine Tochter ist? Was dann? Herr, putze weg, damit wir endlich Ordnung auf dieser Welt haben. Keine Vergewaltigungen mehr, keine Krankheit, kein Husten, keine Tränen. Nein, huste lieber und weiß, dass Gott noch gnädig sucht nach denjenigen, die sich noch bekehren können. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber keine Weisheit dieser Welt. Auch nicht die Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit in Geheimnis. Die Verborgene, welcher Gott vor der Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Die Welt denkt, die sind total bekloppt. Welche keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat. Keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat. Denn hätten sie es erkannt, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das ist der Kontrast. Die menschliche Natur kann das Gute einfach nicht ertragen. Warum nicht? Weil es das Böse entblößt. Und jetzt, wie soll Gott machen? Was hat er denn jetzt für Möglichkeiten, wenn er mich gewinnen will? Das Böse totschlagen, haben wir gerade gesehen, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Jemand hat zu mir gesagt, warum macht das Gott nicht? Das muss doch Gott machen. Stellt euch vor, ich gebe mal ein Beispiel. Und es ist ein schweres Beispiel für mich. Ein naheliegendes Beispiel. Komm, wir sagen mal, irgendeiner kommt und stiehlt deine kleinen Kinder. ganz kleine Kinder, stiehlt sie. Haut einfach ab mit denen. Jetzt sind sie weg. Jetzt erzieht diese Person oder dieser gefallene Engel, wenn ihr wollt, diese kleinen Kinder nach seinem Niveau und seinem Denken. Und dann, wenn die Kinder größer werden, erzählt er ihnen, dass derjenige, von dem ich euch gerettet habe, ein ganz böser ist. Und dann macht er seinen Charakter schlecht und er pauscht sich selbst hoch und ist wunderbar. Und derjenige, von dem er die Kinder gerettet hat, das ist der Böse. Und jetzt irgendwann finde ich aus, wo er wohnt, der die Kinder gestohlen hat. Und dann denke ich, ich hole jetzt die Kinder wieder zurück. Aber der wird sich ja wehren. Kein Problem, ich bringe ihn einfach um. Ich gehe hin, nehme einen Knüppel. Es ist ja ein Dieb, er hat ja die Kinder gestohlen. Und hat er die Kinder auch noch verwirrt und hat die Kinder betrogen, hat die Kinder angelogen. Also ich gehe hin und in meiner Gerechtigkeit nehme ich ihn und ich verprügel ihn und schlag ihn tot. Der Böse ist weg. Habe ich die Kinder zurückgewonnen oder habe ich sie für ewig verloren? Wer ist jetzt der Böse? Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Obwohl ich ganz gerecht handle, denn der verdient den Tod. Aber die Kinder werden es nicht verstehen. Und endgültig werden sie sagen, der muss ins Gefängnis. Der muss lebenslang ins Gefängnis. Oder der soll hängen. Also das kann ich nicht machen. Was mache ich dann? Irgendwie muss ich versuchen, den Kindern beizubringen, dass ich sie liebe. Dass ich nicht derjenige bin, der hier vorgemalt wurde. Ist das eine einfache Aufgabe oder ist das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe? Ist doch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und das ist das Problem, das Gott hat. Er kann nicht die Waffen gebrauchen, die der andere gebraucht. Er kann nur die eine Waffe, die ihm zuständig ist, gebrauchen. Und die Waffe heißt Liebe. Aber er weiß, wenn er diese Waffe gebraucht und er gebraucht nicht die anderen Waffen, die er hat, die er gebrauchen kann, aber unter diesen Umständen nicht gebrauchen kann, dann wird diese Liebe ihm das Leben kosten. Und das ist das Problem, was Gott hat. Es ist ein enormes Problem. Und er hat ja nicht nur eins oder zwei oder drei oder vier Kinder, die ihm geraubt wurden. Wie viele hat er denn? Die ganze Menschheit. Und dann hat der Böse noch ganze Gruppen, Kategorien, Menschen, die heilig aussehen, ausgebildet, um diesen Gott noch mehr lächerlich zu machen, selbst wenn sie ihn angeblich verteidigen. Dieser Gott, der liebt dich. Aber mach einen Schritt verkehrt, du bratest für ewig in der Hölle. Hallo? Wer kann diesen Gott lieben? Ist doch sehr schwer, wenn da jetzt noch mehr und noch mehr Lügen angehängt werden. Es ist ein Riesenfiasko. Er hat nur eine einzige Waffe. Und die heißt Agapeo, selbstlose Liebe. Jetzt, was heißt dieses Wort? Denn in der Bibel gibt es verschiedene Worte für Liebe. Und dieses Agape ist ist nicht eigentlich, es ist eine Herzenssache, aber es ist mehr ein Prinzip als eine Herzenssache. Und Agape wird immer gesteuert von oben, vom Kognitiven. Agape ist ein Entschluss, der uns nicht zusteht, weil er am gegengesetzten Pol meines gefallenen Wesens steht. Und Gott muss jetzt durch ein Wunder, das größer ist wie die ursprüngliche Schöpfung, denn da fing er mit nichts an und er schaffte das Perfekte. Jetzt fängt er mit Mist an und versucht, das Perfekte zu schaffen. Es ist viel schwieriger. Es ist ein größeres Wunder, wenn einer sich zu Gott bekehrt, als was es ist, um einen Adam neu hervorzubringen. Ein größeres Wunder, viel komplizierter. Die Griechen hatten als höchste Liebe Eros, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Erotisch, begeistert, Herz, Seele, alles, Feuer, Flammen. Das ist die höchste Liebe. Die Griechen hatten Storge als die Familienbänder. Die Bibel gebraucht beide diese Worte gar nicht. Sie braucht nur zwei, nämlich Agape, was die Griechen als die niedrigste der Lieben betrachtete, denn die menschliche Philosophie ist genau das Gegengesetzte von der göttlichen Philosophie. Also muss das das Niedrigste sein. Und dann Phileo, die Liebe, die Bruderliebe, die sich aufs Herz beruht. Das ist mein Kumpel, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Wenn ich sie sehe, dann springt mein Herz. Es geht nicht direkt ins Eros über, aber hoffentlich bald. Ist es nicht so? Also die höchste Liebe, die wir so haben im Griechischen, auf der Verhältnisfläche, ist Phileo. Aber die Bibel sagt, nein, die höchste Liebe ist Agapeo. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich Agapeo, der mich liebt. Wer aber mich liebt, Agapeo, der wird von meinem Vater geliebt, Agapeo, werden und ich werde ihn lieben, Agapeo, und mich ihm offenbaren. Wenn ich Gott kennenlernen will, was muss ich machen? Nach dem Text. Ich muss seinen Charakter kennenlernen. Und wo hat er seinen Charakter denn aufgeschrieben? In seinem Gesetz. Also muss ich sein Gesetz halten, wenn ich sage, ich liebe ihn. Aber das ist eine Liebe, die ich nicht besitze. Also wo muss ich anfangen, um diese Liebe kennenzulernen? Durch Gehorsam. Aber dieser Gehorsam geht mir gegen den Strich, denn das ist nicht meine Natur. Also ich kann nicht diesen Gehorsam, ich kann ihn nicht erst vollbringen. Also wer muss mir dabei helfen? Gott muss mir dabei helfen. Gut, er hilft mir. Jetzt sage ich, okay, ich werde jetzt Adventist. Jetzt gehe ich die Gebote halten. Was muss ich da machen? Jetzt gehe ich nicht mehr am Sonntag in die Kirche oder gar nicht mehr in die Kirche, ich gehe jetzt am Sabbat in die Kirche. Okay, toll, was jetzt? Das ist so wie der eine Deutsche, der ich in Ostdeutschland, der war Kommunist gewesen, habe mich so gut mit dem unterhalten, der ist Adventist geworden. Und er hat nicht gewusst, was Adventismus ist. Er dachte, es ist ein Club. Kam aus dem Kommunismus, was soll er denn anders denken? sitzt er da in dem Club und hat sich das ein paar Wochen angehört. Dann ging er zum Prediger und sagt, ja, was macht ihr denn hier in dem Club? Ist das, ich komme hier jeden Sabbat und erwarte, dass da jetzt was passiert, dass ihr was vorhabt oder was unternimmt. Und ihr sitzt nur hier und quasselt. Was ist denn der, das ist, was wir machen. Das gibt's doch nicht. Man muss doch was tun. Interessante Menschen in dieser Kirche, die komischsten Menschen. Der liebe Gott hat ungeheuren Humor. Also gehen wir mal nach Exodus Kapitel 17. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel, von wem reden wir? Israel. Das ist das Volk Gottes. Das sind diejenigen, die Gott auf Erden am besten verstehen. Das sind wir. Wir verstehen Gott doch hundertprozentig, oder? Die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog auf in die Wüste Zin. Ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn und lagerte sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Die Worte sind schon so interessant. Ich habe mir so beigebracht, wenn ich ein Wort sehe, ich weiß, dass Gott jedes Ding gebraucht. Jeder Name hat eine Bedeutung. Und wenn er einen Namen ändert, dann hat das ein ganz bestimmtes Ziel. Also jedes Wort können wir hier auf die Goldwaage legen. Wüste Zin. Was heißt das? Das heißt to prick. Was heißt das in Deutsch? Anzustechen, anzupochen, anstacheln. Paulus, warum verstößt du gegen die Pricks? Die was?
Die?
Den Stachel und den Dorn. Worum ging es da bei Paulus? Was war der Stachel oder der Dorn, gegen den er sich wehrte? Das war die kleine Stimme des Heiligen Geistes, denn er hatte ja gesehen im Gesicht des Stephanus, dass er wie ein Engel war und dass er die Wahrheit redete. Und der Heilige Geist nahm diese Stachel und tick, 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 Paulus, siehst du was? Nein, ich verstocke mein Herz. Also hier waren sie in der Wüste Zinn, Stachel. Gott will ihnen was beibringen. Er will ihnen zeigen, wer und was er ist. Er will seinen Erlösungsplan seinem Volk offenbaren, denn sein Volk versteht es nicht. Und sie lagerten in Raphidim. Wo ist das denn? Irgendwo. Da ist er. Du bist Architekt. Was ist das, wenn man ein Gelände macht? Wie sagt man da? So wie bei dir auf dem Balkon. Was ist das? Stahlgerüst da vorne? Wie nennt man? Ein Geländer. Und was ist eine Balustrade oder sowas?
Balustrade ist auch ein Geländer, aber mehr griechisch, mehr aus Stein.
Mehr aus Stein. Okay. Also Raphidim heißt genau das. Ein Gelände oder eine Balustrade, mehr aus Stein. Also etwas, was sagt, bis hier, und wenn du einen Schritt weiter gehst, was passiert dann? Bumm, fällst du auf die Nase, so wie bei ihm. Wenn ich da vorbeigehe, dann falle ich zwei Stockwerke auf die Nase. Also hier, was will der Heilige Geist ihnen beibringen? Den Erlösungsplan. Es gibt Grenzen, wo man nicht dran vorbeigehen darf. Darum zankten sie mit Mose, weil er kein Wasser war, und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk, das selbst nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt, dass du uns in unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Wer von uns kommt aus Ägypten? Alle? Wir kommen alle aus Ägypten, wir sind alle Ägypter. Und der Ägypter, der geht überall mit. Wir müssen den Ägypter in uns töten. Also wir sind aus Ägypten und wir denken uns oft, war es nicht einfacher damals? Hä? All dieses Zeug, was mit mir passiert und was weiß ich, was so einem alles andrehen und das und dies und jenes, war so viel einfacher. Ich habe mein Bier getrunken, meine Schuhe rausgeschmissen, ich habe mein Fleisch gegessen. Wenn ich böse war, habe ich gezeigt, genau was mit mir los ist. Wenn ich, naja, es war so viel einfacher. Wenn einer mir auf den Wecker ging, jetzt muss ich sagen, den muss ich lieben. Das ist schwierig, um denjenigen zu lieben, der dir auf den Wecker geht. Aber gerade den musst du lieben, denn der liebe Gott schickt zu dir haufenweise, damit du lernst, um sie zu lieben. Das heißt Brüderliebe. Darum tut er uns ja in die Gemeinde hineinstecken, damit wir echt viel leiden können, damit wir lernen zu lieben. Denn er liebt ja auch uns und wir sind hoffnungslos. Also hier haben wir das Problem, es ist kein Wasser. Mose schrie zum Herrn. Er betet nicht, er sagt, hilf mir. Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt wenig, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu Mose, geh hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel und nimm deinen Stab, den gleichen, den du da beim Roten Meer gebraucht hast. Und das war das Symbol für die Taufe. Kannst du dich entsinnen? Ich will dir jetzt was anderes beibringen. Jetzt nimmst du den gleichen Stab und du gehst hin zu dem Stein. Und dann schlägst du den Stein. Ich sehe, ich will das selbst vor dir auf einem Felsen in Horab stehen. Du sollst du den Felsen schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten Israel. So hieß man den Ort Massa und Meribah. Also sie sind in der Wüste Sin, wo der Heilige Geist ihnen was beibringen will. Er hat ihnen Grenzen gestellt. Sie murren, weil diese Grenzen unangenehm sind. Sie wollen lieber nach Ägypten und jetzt gibt es auch noch kein Wasser. Und jetzt nennt er diesen Platz Massa und Meribah. Und das heißt, Massa heißt prüfen. In einem juridischen Sinn. Also hier ist eine juridische Prüfung. Oder Meribah, um zu streiten, Provokation. Und dieser Stein sprüht Wasser hervor. Und dieser Stein ist natürlich das Symbol, Jesus Christus, aus dem das lebendige Wasser hervorquillt, das uns erneuert. Hier war es typologisch irdisches Wasser, welches den Durst da eben ledigte. Aber typologisch steht es für ein höheres Wasser. 40 Jahre später kommen sie an denselben Platz. Das ist unglaublich. Numeri 20. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel kam in die Wüste Sin. Sie sind am gleichen Platz. Im ersten Monat und das Volk blieb bei Kadesh. Und Miriam starb das selbst und ward das selbst begraben. Also das ist wahrscheinlich archäologisch bei Klein Petra. Klein Petra ist so ein Stückchen weg von dem normalen großen Petra. Und ich hatte das Vorrecht, auch mal da zu stehen. Und Aaron und Miriam sind da gestorben. Sie sind nicht hineingegangen in das Land. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, aber glücklicherweise hatten sie ja gelernt vorher, wie das funktioniert, waren also ganz geduldig, kein Problem. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als wir unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in die Wüste gebracht, dass wir hier sterben, wir und unser Vieh? Sind also noch genauso doof, wie sie früher waren. Und warum nimmt der Herr uns immer in die Wüste? Weil wir in der Wüste Wasser nötig haben. Und wenn wir Wasser nötig haben, in der Wüste, und da ist keins, dann wäre es gut, wenn da jemand mit uns ist, der uns zeigt, wo da Wasser ist. Also Abhängigkeit. In der Wüste lernt man Abhängigkeit. Und ihr kennt die Geschichte, ich brauche sie nicht völlig lesen. Mose ärgert sich schrecklich über das Volk, er hadert beim Herrn. Der Herr sagt ihm, geh, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Felsen. Redet mit dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und die Gemeinde und ihr Vieh tränken. Ja. Das ist das Wasser, sagt Vers 13, von Meriba. Mose ist verärgert. Mose sagt, ihr halsstirriges Volk, sollen wir Wasser aus diesem Fels hervorbringen? Und er nimmt seinen Stab und er schlägt ihn zweimal. Und was macht der Fels? Gibt sein Wasser? In Fülle? Was sagt das vom Charakter Gottes? Trotz seines Versagens fließt das Wasser. Das Wasser fließt. Aber er hat den Fels geschlagen. Er sollte nicht den Fels schlagen, er sollte mit dem Fels reden. Warum musste er mit dem Fels reden und den Fels nicht schlagen? Wir kennen ja die Theologie. Weil Christus schon geschlagen war. Christus musste einmal geschlagen werden, damit das Wasser wieder fließen kann. Denn das Wasser Gottes, das lebendige Wasser, das uns Leben gibt, und dieses Wasser, das normalerweise aus der Erde hervorquillt und dem Menschen Leben gibt, ist ein Symbol von dem himmlischen Wasser, von dem wir nie wieder Durst haben brauchen oder müssen. Und dieser Zyklus war am Gang, denn Jesus war gestorben. Er hatte den Preis bezahlt. Und jetzt ist es nicht notwendig, den Fels zu schlagen. Und eigentlich jedes Mal, überlegt es euch mal, jedes Mal, wenn wir murren, glücklicherweise wissen alle Kinder Gottes, keiner von uns murrt. Was machen wir dann? Wir schlagen den Fels. Wir schlagen den Fels. Denn es zeigt, dass wir kein Vertrauen haben. Und ich beschuldige niemanden außer mich selbst. Ständig. Das ist meine gefallene Natur. Jetzt fragen einige, die sind alle umgekommen, die sind nicht eingegangen. Aber wie ich schon gesagt habe vorher, Miriam ist ja auch umgekommen, ist nicht reingegangen. Aaron ist umgekommen, ist nicht eingegangen. Sind sie verloren? Nein. Überlassen wir das Gott. Wer verloren ist und wer nicht verloren ist. Tatsache ist, jeder von uns schlägt den Felsen. Jeder von uns. Und es ist nicht notwendig. Wir brauchen nur mit dem Felsen reden. Noch eine Frage. Wenn ich hingehe zu jemandem und ich kann mit ihm reden, was ist das? Beziehung. Und das ist der springende Punkt. Wenn wir eine Beziehung haben, dann müssen wir lernen, um einfach nur zu reden. Und es ist einfach menschliche Natur, nicht zu reden, sondern zu schimpfen. Und ich merke es so oft in mir selber, ständig, sogar mit denjenigen, die für mich alles auf dieser Erde sind. Wenn ich etwas nicht finde, was ich suche zu Hause, und ich muss das jetzt haben und ich weiß nicht, wo es ist, was ist mein erster Impuls? Ich schreie meine Frau an. Hallo? Habe ich das nicht vielleicht verlegt? 999,9 aus 100 Mal war ich selber schuld. Aber mein erster Impuls, ich schlage den Felsen. Das ist mein erster Impuls. Und ich muss lernen, um gegen diese Natur zu kämpfen. Ich muss, wenn ich fühle, hier kommt es. Es kommt ja nicht von oben. Es kommt ja immer hier aus dem Magen hervor. Es ist ja nicht kognitiv. Ich will nicht sagen, wie weit es gesunken ist, aber das ist die Natur. Anstatt dass ich sage, Schatz, hast du irgendeine Idee, wo dieser Idiot das schon wieder verlegt hat? Dann wird sie mir sagen, du hast es in die obere Schublade unter diesem Stückchen Papier in der linken Ecke oben hinten dahin gelegt. Ah, danke. Und dann ist es auch immer da. Es ist, wie ich schon 100-mal gesagt habe, sehr irritierend. Aber es ist ein Vergleich, wie unser Verhältnis mit Gott sein muss. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir müssen es lernen. Es ist schwierig zu verstehen. Es ist wider unserer Natur. Matthäus 26, 31, da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Das waren seine Jünger, die mit ihm gegangen sind, die ihn liebten über alles. Ihr werdet euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Er ist der Stein des Anstoßes. Und wenn ich seinen Charakter nicht internalisiere und ich erlaube ihn nicht, dass er seinen Charakter in mich hineingießt als Geschenk, weil es ist nicht in meinem Wesen, dann schlage ich ihn. Aber ich rede nicht mit ihm. Und wenn ich nicht mit ihm rede, dann habe ich auch keine Beziehung. Also jetzt können wir das mal vielleicht ganz anders lesen hier. Johannes 4. Die Geschichte, jeder kennt sie. Da kam er in eine Stadt Samarias, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Tiefe Typologie nur in dem einen Satz. Da könnten wir 10 Predigten drüber halten. Die Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber das selbst Jakobs Brunnen. Hier war Wasser, irdisches Wasser. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also auf den Brunnen. Und es war um die 6. Stunde, also 12 Uhr mittags. Die Sonne steht ganz oben. Da kommt ein Weib aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Wie ihr wisst, die Samaritaner waren ja verachtet. Die Juden konnten ja nicht erst den Namen in den Mund nehmen, ohne sich zu übergeben. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, dass sie Speise kaufen. Spricht nun das samaritische Weib zu ihm: Wie bittest du von mir zu trinken, so du ein Jude bist und ich ein samaritisches Weib? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer das ist, der zu dir sagt, was nennt er sich? die Gabe Gottes. Der da spricht, gib mir zu trinken, du betest ihn und ich gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu dem Weib, Herr, sprich zu ihm das Weib, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest? Und der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr denn der Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Es geht hier um das göttliche Wesen. Es geht hier um den göttlichen Charakter, den wir haben müssen, um das ewige Leben zu bekommen. Spricht das Weib zu ihm, gib mir dieses Wasser, auf das ich nicht mehr dürste und nicht näher herkommen müsse zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, ach, er ist so respektvoll. Geh hin, rufe deinen Mann. Er sagt nicht zu ihr, du bist eine Sünderin. Du musst dich erst zurechtschustern. Dann kannst du vielleicht zu mir kommen. Geh, hol deinen Mann. Das Weib antwortete, ich habe keinen. Hast du recht, sagt er. Du hast keinen. Und du warst schon fünfmal verheiratet und der, mit dem du jetzt bist, ist auch nicht dein Mann. Also was sagt er ihr? Sie hat ein sündiges Wesen. Sie hat ein sündiges Wesen. Was hat er ihr angeboten vorher? Ewiges Wasser. Er bietet ihr ewiges Wasser an, vor dem er sie anklagt, dass sie eine Sünderin ist. Und er klagt sie nicht erst an, er wartet, bis sie es was? Selber zugibt. Ach, ich wünsche, ich könnte wie er sein. Fünf Männer hast du gehabt. Naja, das Weib spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben mir auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten sollte. Jesus spricht zu ihr, Weib, Weib. Hilf mir so ein bisschen, typologisch. Kirche, Kirche, Kirche. Glaub mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Die haben den Erlösungsplan. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Warum jetzt? Weil die Typologie umgesetzt wurde in eine Antitypus. Der Messias war da. Ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten in Geist und in Wahrheit, denn der Vater will haben, die ihn also anbeten. Also da ist die Jerusalem-Geschichte schon mal erledigt und die Lourdes-Geschichte ist auch schon erledigt, denn hier geht es um was? Jetzt werden wir sehen, worum geht es. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist Wahrheit. Alle seine Gebote sind Wahrheit. Also das sind die Eigenschaften. Das sind gute Adventisten, die das verstehen. Spricht das Weib zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn derselbe kommen wird, so wird er uns allen verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Was macht er? Was sagt es vorher? Jesus, das Wort, spricht zu ihr. Also Jesus spricht zu ihr und sie spricht mit Jesus. Was ist das? Beziehung. Und wenn du diese Beziehung hast, dann brauchst du nicht auf diesem Berg sitzen oder auf jenem Berg oder zum Vatikan hingehen oder wo auch immer. Das kannst du irgendwo machen. Alles, was nötig ist, ist eine Beziehung. Und dann kommt ein Unterricht. Ein Unterricht, und man muss lernen, um umzudenken, um das, was für die Welt das Geringste ist, Agapeo, zu internalisieren, damit es ein moralischer Entschluss, der kognitiv gemacht wird, im Herzen wird, dass es nicht ein Gefühl ist, nicht einfach nur ein Eros, sondern ein Prinzip, das unumstößlich ist. Jetzt haben wir ja die fantastische Geschichte, ich gehe nicht die ganze Geschichte erzählen, aber die Geschichte von Petrus, die ist ja faszinierend. Petrus verleugnet seinen Herrn dreimal. Und nach der Auferstehung, Jesus steht am Strand und er hat ein Feuerchen und er bratet ein paar Fischchen. Und die Jünger kommen und der eine sagt zum Petrus, es ist der Herr. Die Bibel sagt, Petrus war nackt. Nackt. Er hatte kein Kleid an. Er war am Fischen. Und dann sagt die Bibel, er umgürtete sich mit seinem Fischermannskleid. Das ist das Einzige, was er hatte. Das war die einzigste Gerechtigkeit, die ihm übrig blieb. Und er stürzte sich in das Wasser. Welches Wasser? Das Meer. Das Wasser seiner Gnade. Und er rannte zum Herrn und hatte Angst, mit ihm zu reden. Aber der Herr lädt ihn ein, zu essen. Was ist das? Beziehung. Das ist Beziehung. Wir werden doch nicht von jedem eingeladen zum Essen, oder? Das ist Beziehung. Also hier steht er. Und dann diese berühmte Auseinandersetzung. Jesus ruft ihn und sagt, Petrus, agapeos du mich, liebst du mich mehr als alle diese? Denn Petrus hatte ja gesagt, wenn alle wegrennen, nicht ich. Liebst du mich mehr wie alle diese? Und er antwortet und sagt, du weißt, Herr, dass ich dich phileo. Wieder fragt ihn Jesus, agapeos du mich mehr wie diese? Du weißt, Herr, dass ich dich phileo. Und Jesus kommt auf seine Stufe hinab und sagt, phileos du mich mehr wie diese? Ihr kennt das ja alle. Und Petrus ist ganz traurig, weil er versteht, dass in seinen besten Voraussetzungen er nicht imstande ist, dieses Agapeo zu erreichen. Das Beste, was er kann, ist Phileo. Mehr kann er nicht. Er ist ein gefallenes Wesen. Aber die Geschichte bleibt nicht da. Petrus wird wieder eingesetzt. Und der Herr sagt, füttere meine Schäfchen und meine Lämmlein und so weiter. Aber dann lesen wir im 2. Petrus, Kapitel 1, eine ganz sonderliche Geschichte. Ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns eben denselben teuren Glauben übernommen haben, in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Hier ist ein neuer Petrus. Und der Petrus sagt, diejenigen, die den Glauben übernommen haben, in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Hier ist ein Geschenk. Das ist das Wasser, von dem er sprach zu dieser Frau. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseren Herrn. Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben um göttlichen Wandeln dient, uns geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Er erklärt den Charakter Gottes. Er sagt, da ist der Charakter Gottes. Und jetzt sagt er, dass dieser fantastische Charakter, diese Gerechtigkeit, was sagt er? Schenkt Gott uns. Schenkt er uns. Geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist ein Charakter, den ich nicht habe und den Petrus gerade vor kurzem zugegeben hat, dass er ihn auch nicht hat. Herr, du weißt, dass ich dich phileo, wenn du mich auch fragst, ob ich dich agapeo, ich habe es ja bewiesen. Ich habe es nicht. I ain't got the goods. Ich habe es nicht. Vers 4. Durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind. Nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Wow, das ist ja unglaublich. Also diese Teilhaftigkeit der göttlichen Natur, wie kommt die zu uns? Geschenk. Dass keiner sich rühmen soll, dass er was dazu beigetragen hat. Auch nicht Petrus. Wenn auch der jetzige Papst denkt, dass er Petrus ist. Er hat keine Tugend, die nicht ein Geschenk von Gott ist. Wendet allen euren Fleiß daran und reichet da in eurem Glauben Tugend. Deutsche Übersetzung, schwere Übersetzung. Im Englischen steht, add to your faith virtue. Füge deinem Glauben Tugend hinzu. Also es fängt an mit Glauben und dann füge Tugend hinzu. Also es fängt immer an mit Glauben. Es fängt nie an mit Tugend. Es fängt an mit Glauben. Ich glaube an Gott und ich glaube an den Herrn Jesus Christus, der dieses Vergängliche und Verderbliche verändern möchte und mir das Geschenk geben seines Charakters. Also füge hinzu. Wesley sagt, das ist nicht nur ein Hinzufügen, dass man sich bessert, es ist immer additiv. Der Glaube muss immer bleiben. Und wenn ich die Tugend hinzufüge, dann muss der Glaube größer werden, damit die Tugend größer werden kann. Es ist additiv. Und der Tugend Erkenntnis. Also jetzt muss ich Erkenntnis hinzufügen. Also wenn ich Jesus Christus kennenlerne und ich glaube an ihn und ich glaube, dass er diesen grässlichen Menschen ändern kann, dann muss ich handeln und Gott erlauben, diese Handlung in mir zu wirken. Und anstatt zu schimpfen, wenn ich was verlegt habe, fragen, Schatz, weißt du vielleicht, wo es sein könnte? Zum Beispiel. Und dann Erkenntnis. Erkenntnis worin? Erkenntnis im Erlösungsplan. Darum geht es nämlich. Ich muss den Erlösungsplan verstehen. Ich muss mich vertiefen in den Erlösungsplan und in der Erkenntnismäßigkeit. Jetzt wird es schwer. Es wird immer schwerer. Es ist eine Leiter. Ich kletter an dieser Leiter herauf. Sie heißt die Leiter Petrus. Petrus ist Leiter. In Englisch Peter's Ladder. Also es fängt an mit dem Glauben. Dann muss ich den Glauben umsetzen in die Tat. Dann muss ich wachsen in meinem Erkenntnis des Erlösungsplans. Und dann muss ich Mäßigkeit hinzufügen, in allem. Mäßigkeit in meinem Tun, Mäßigkeit in meinem Essen, Mäßigkeit in meinem Trinken, Mäßigkeit in meinem ganzen Leben. Das ist wieder meiner menschlichen Natur. Und der Mäßigkeit Geduld, puh, das wird ja noch schwerer. Und der Geduld Gottseligkeit. Und der Gottseligkeit brüderlicher Liebe. Philadelphia. Und dieses Wort Philadelphia hat den gleichen Ursprung wie das Wort Phileo, Bruderliebe. Wo war Petrus früher gewesen? Was hat er gesagt? Was kann ich nicht mehr erreichen als Phileo? Ich kann nur das. Und dann sagt der gleiche Petrus, und der brüderlichen Liebe, allgemeine Liebe, übersetzt von Agapeo. So das Endziel Petrus' Leiter ist Agapeo. Und er sagt, ich muss mit Glaube anfangen und dann muss ich die Tugend hinzufügen und dann muss ich Kenntnis über den Erlösungsplan, ich muss Gott besser und besser und besser verstehen, sonst schlage ich den Fels ewig. Und dann muss ich wachsen und ich muss Geduld lernen und ich muss mich selber beherrschen und ich muss Bruderliebe kennenlernen. Das ist sehr schwer. Vor allem, wenn der Bruder nicht gerade liebenswürdig ist. Aber da muss ich mich die Frage fragen, warum war Gott bereit, um für mich zu sterben, wo ich doch so unliebenswürdig bin? Wieso kann ich nicht liebenswürdig sein dem gegenüber, der nicht liebenswürdig ist? Und die Antwort wird man meist finden, dass diese Personen, die unliebenswürdig sind, und je unliebenswürdiger sie sind, je mehr wahrscheinlich ist es, dass sie irgendeinen Schmerz mit sich herumtragen, den sie verhüllen in ihrer Unliebenswürdigkeit. Wie wär's, wenn wir zu den Unliebenswürdigsten hingehen würden, mal den Arm umlegen und sagen, was kann ich für dich tun? Ich liebe dich. Wahrscheinlich würdest du eine gelatscht bekommen. Ist ja möglich. Schon oft passiert. Aber was, wenn man nicht aufgibt? Was, wenn das Wasser hervorsprüht, selbst wenn der Fels geschlagen wird? Kann er sich nicht dann vielleicht ändern? Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Es geht um das Erkenntnis Jesu Christi, seinen Charakter kennenlernen. Welcher aber solcher nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst die Reinigung seiner vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß eure Berufen und Erwählung festmachen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Das sind großartige Worte von einem, der nicht gestrauchelt ist oder einer, der wohl gestrauchelt ist. Das sind Worte von einem, der gestrauchelt ist. Und wie gestrauchelt ist. Und ich will mich ja nicht rühmen, denn ich glaube, wir sind alle mehr gestrauchelt wie er. Also dieses Agapeo ist das Endziel. Und wir sind alle irgendwo auf dieser Leiter. Und wenn wir das Streben haben, um diese Leiter zu klettern, Rang um Rang, dann dürfen wir keinen verurteilen, der nicht da ist, wo wir sind, oder wo wir meinen, er hätte sein sollen. Denn das ist nicht meine Sache, das ist Gottes Sache. Und ich darf auch nicht urteilen. Denn die Bibel sagt ganz eindeutig, was die Eigenschaften der Liebe sind. Und ich brauche sie ja nicht alle lesen, ihr könnt sie ja selber lesen im 1. Korinther Kapitel 13. Die Liebe ist, und dann gibt es die lange Liste von was die Liebe ist. Sie ist nicht selbstsüchtig und so weiter, ihr kennt es ja. Aber den letzten Vers. 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Agapeo, ihr übersetzt. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. So nebenbei, die Liebe ist die einzigste, die übrig bleiben wird. Die anderen beiden, Glaube und Hoffnung, werden verschwinden. Und wenn wir eines Mal im Himmel sind und wir schlagen das große Wörterbuch auf und wir suchen das Wort Hoffnung, steht nicht drin. Steht nicht drin. Und wenn es kommt zu dem Wort Glaube, steht nicht drin. Denn der Glaube ist das, was ich nicht sehe, was ich nicht erfassen kann. Im Himmel brauche ich keinen Glauben mehr. Warum nicht? Weil ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe. Ich brauche ihn nicht mehr glauben. Es ist da, es ist wirklich. Ich brauche auch nicht mehr hoffen. Hoffen, warum nicht? Weil die Hoffnung in Erfüllung gegangen ist. Aber eins bleibt und das ist die Liebe. Das ist das Einzigste, was bleibt. Und das ist der Weg zur Heiligung. Und das ist wie Gott sein Volk rechtfertigt. Und möge Gott uns die Gesinnung geben, um Wasser zu sprühen, wenn wir auch geschlagen werden. Kommen wir beten. Lieber Heiland, wenn ich deinen Charakter vergleiche mit unserem Charakter, dann will ich wie Petrus seufzen und traurig werden und sagen, Herr, du weißt, ich verlehe dich. Aber das andere ist für mich unverständlich, dass du so einen lieben kannst, dass du für ihn stirbst und dich schlagen lässt und trotzdem Wasser hervorsprühst in Fülle, sodass alle, die trinken wollen, trinken können. Mach uns so wie dich, in Jesu Namen. Amen.